Reich Israel, Jorams Krieg gegen die Moabiter und Elisas Hilfe. Joram, der Sohn Ahabs, wurde König über Israel zu Samaria im 18. Jahr Josaphats, des Königs von Juda, und regierte 12 Jahre. Und er tat, was dem Herrn missfiel, doch nicht wie sein Vater und seine Mutter. Denn er entfernte das Steinmal Baals, das sein Vater hatte machen lassen. Aber er blieb hangen an den Sünden Jerobeams, des Sohn Nebats, der Israel sündigen machte, und ließ nicht ab davon. Mescha aber, der König der Moabiter, besaß viele Schafe und hatte dem König von Israel Wolle zu entrichten von 100.000 Lämmern und von 100.000 Widdern. Als aber Ahab tot war, fiel der König der Moabiter ab vom König von Israel. Und alsbald zog der König Joram aus von Samaria und bot ganz Israel auf und sandte hin zu Josaphat, dem König von Juda, und ließ ihm sagen: Der König der Moabiter ist von mir abgefallen. Komm mit mir, um gegen die Moabiter zu kämpfen. Er sprach: Ich will kommen, ich bin wie du, und mein Volk wie dein Volk, und meine Rosse wie deine Rosse. Und Joram sprach: Welchen Weg wollen wir hinaufziehen? Josaphat sprach: Den Weg durch die Wüste Edom. So zogen hin der König von Israel, der König von Juda und der König von Edom. Und als sie 7 Tage Reisen weit gezogen waren, hatte das Heer und das Vieh, das bei ihnen war, kein Wasser. Da sprach der König von Israel: O weh! Der Herr hat diese 3 Könige hergerufen, um sie in die Hände der Moabiter zu geben. Josaphat aber sprach: Ist kein Prophet des Herrn hier, damit wir den Herrn durch ihn befragen? Da antwortete einer unter den Männern des Königs von Israel und sprach: Hier ist Elisa, der Sohn Schaphats, der Elia Wasser auf die Hände goss. Josaphat sprach: Des Herrn Wort ist bei ihm. So zogen zu ihm hinab der König von Israel und Josaphat und der König von Edom. Elisa aber sprach zum König von Israel: Was habe ich mit dir zu schaffen? Geh hin zu den Propheten deines Vaters und zu den Propheten deiner Mutter. Der König von Israel sprach zu ihm: Nicht doch, denn der Herr hat diese 3 Könige herabgerufen, um sie in die Hände der Moabiter zu geben. Elisa sprach: So wahr der Herr Zebaoth lebt, vor dem ich stehe, wenn ich nicht Josaphat, den König von Juda, ehrte, ich wollte dich nicht ansehen noch achten. So bringt mir nun einen Spielmann. Und als der Spielmann auf den Saiten spielte, kam die Hand des Herrn auf Elisa. Und er sprach: So spricht der Herr: Macht hier und da Gruben in diesem Tal. Denn so spricht der Herr: Ihr werdet weder Wind noch Regen sehen, dennoch soll das Tal voll Wasser werden, dass ihr euch und euer Heer und euer Vieh trinken könnt. Und das ist noch ein Geringes vor dem Herrn. Er wird auch die Moabiter in eure Hände geben, so dass ihr Wüste machen werdet, alle festen Städte und alle auserwählten Städte, und fällen alle guten Bäume und verstopfen alle Wasserbrunnen und alle guten Äcker mit Steinen verderben. Aber am nächsten Morgen, zur Zeit, da man Speisopfer opferte, siehe, da kam Wasser von Edom her und füllte das Land mit Wasser. Als aber alle Moabiter hörten, dass die Könige heraufzogen, um gegen sie zu kämpfen, riefen sie alle auf, die zur Rüstung alt genug und trüber waren, und stellten sich an der Grenze auf. Und als sie sich früh am Morgen aufmachten und die Sonne aufging über dem Gewässer, schien den Moabitern das Gewässer in der Ferne rot zu sein wie Blut.
Wir steigen wieder in die Welt von dem Propheten Elisa ein. Ihr erinnert euch, dass ich das letzte Mal schon über den Diener Gehasi gesprochen habe. In den letzten Wochen habe ich einfach weiter in den 2. Königen gelesen. Und Es hat mich irgendwie fasziniert, muss ich euch ehrlich sagen, was dieser Prophet alles erlebt. Ich weiß nicht, wie sehr ihr mit seinen Geschichten so betraut seid, aber ich würde mir einfach wünschen, dass ihr euch das einfach mal wieder vornehmt und da im Alten Testament in diesen schweren Texten ein bisschen schmökert und da drin mal lest, dann seht ihr, was dieser Prophet alles so erlebt hat. Und deswegen möchte ich auch so in der nächsten Zeit ein bisschen in diesem Buch herumspringen. Was erwartest du eigentlich? Erwarten wir überhaupt noch irgendwas von ihm? Erwarten wir was von Gott? Oder ist Gott für die Dinge zuständig, die wir sowieso nicht machen können? Zum Beispiel jemanden in den Himmel bringen. Kann ja keiner von uns, gell? Ist ja Gottes Aufgabe. Aber wie sieht's denn im Alltag aus? Was erwarten wir denn von Gott noch? Ist es nicht so, dass wir manchmal von Gott nur noch das erwarten, was wir ohnehin schon selber machen? Und wenn es gut gelingt, dann danken wir Gott, weil er es ja so gut gemacht hat, obwohl es wir selber gemacht haben. Beschränken wir Gott mit unseren Gaben oder lassen wir ihm die Freiheit, auch mehr zu sein? Wisst ihr, ein Leben als Christ ist ein übernatürliches Leben. Ich meine nicht ein Wunder- oder Effekthascherei, sondern ich meine, dass wir Gott auf übernatürliche Art und Weise immer und immer wieder in unserem Alltag erleben. Und wenn es nicht übernatürlich ist, dann brauche ich Christus ja nicht. Wenn es immer nur meine beste Anstrengung ist, dann kann ich ja auch nur weiterhin als guter Mensch leben. Dann brauchst du Christus nicht. Aber wenn wir jetzt mal in diesen Text, den Rebecca gerade vorgelesen hat, einsteigen in 2. Könige Kapitel 3, wer mitlesen möchte, darf gern mitlesen. Da ist dieser eine neue König, König Joram, der nach dem Tod seines Vaters Ahab die Regierung übernimmt. Und ich weiß nicht, wie sehr ihr das noch so im Hinterkopf habt. Wir erinnern uns, dass dieser König Ahab und seine Frau Isabel, das waren die, wo damals bei dem Propheten Elia, das war der Prophet vor Elisa, der war damals der, wo diese Baalspriester, mit denen da so einen Wettstreit gehabt hat und wo Feuer vom Himmel gekommen ist. Das waren dieser König Ahab und diese Isabel. Und die sind gestorben, oder Isabel noch nicht, die stirbt erst später noch, aber dieser König Ahab ist gestorben und dieser Sohn, dieser Joram, übernimmt jetzt die Regierung. Und es heißt nun ganz interessant hier in Vers 2 habe ich gar nicht draufgeschrieben, also müsst ihr in eure Bibel gucken. In Vers 2, da heißt es, dass Joram Schlechtes tat in Jahwes Augen, allerdings nicht wie sein Vater und seine Mutter. Das heißt, da gibt es schon eine Unterscheidung. Er hat zwar Schlechtes getan, aber nicht so schlecht wie seine Eltern. Denn er entfernte die Baalsäule, die sein Vater gemacht hatte. Allerdings bleibt er bei der Sünde Jerobeams, mit der er Israel zur Sünde verführte. Von dieser Sünde ließ er nicht ab. Also Joram entfernte diese Baalsäule. Und das war sicherlich nicht eine Sache, die man ohne Widerstand in Israel durchführen konnte. Da gab es sicherlich Widerstände da dagegen, weil jahrelang dieser Baalskult dort getrieben worden ist. Und man könnte fast den Eindruck bekommen, König Joram schlägt in Israel jetzt eine neue Richtung ein. Und sicherlich war dieser Schritt in eine richtige Richtung. Aber in Gottes Augen war es zu wenig. Nur diese Säule zu entfernen, war zu wenig. Und das heißt ja auch, dass er bei der Sünde Jerobeams geblieben ist. Von ihr ließ er nicht ab. Und jetzt frage ich mich, So geht es doch uns Menschen auch manchmal. Wir machen Zugeständnisse an Gott, wir geben etwas auf, aber von dem einen, was unsere Beziehung zu Gott am meisten hindert, da halten wir krampfhaft fest. Das, was Gott in unserem Leben den Platz nimmt und was ihn ersetzt, von dem wollen wir nicht lassen. Was ist das in deinem Leben? Was ist das bei dir, was noch über Gott steht? Von dem du nicht lassen kannst oder nicht lassen willst. Zu kleinen Opfern sind wir bereit, aber das richtige Opfer, das wirklich zwischen mir und Gott steht, das wollen wir oft nicht bringen. Und ich denke, uns fällt da bestimmt schnell etwas in unserem Hinterköpfen ein. Und ich möchte dich einfach bitten, benenne es und stoße es von deinem Thron. Stoße es von dem Thron in deinem Leben, wo eigentlich Gott hingehört. Und Gott wird diesen Schritt dir sicherlich segnen. Doch. Wir lesen hier ab Vers 4, dass der König Mescha von Moab, der war Schafzüchter, der musste dem König von Israel 100.000 Lämmer und die Wolle von 100.000 Widdern geben. Praktisch quasi als Steuer. Ja? Aber das wollte er von nun an nicht mehr tun. Und er sagte sich, warum soll ich den Israeliten immer Steuern bezahlen? Der alte König ist gestorben, der neue kam und jetzt ist Schluss. Jetzt zahle ich eben keine Steuern mehr. Und so zog er in den Krieg und wir lesen hier ab Vers 7, da heißt es, und er ging hin und schickte zu Josaphat, dem König von Juda, und sprach, der König Joram von Moab ist von mir abgefallen, ziehst du mit mir nach Moab in den Krieg? Und er antwortete, ich ziehe hinauf, wie ich bin, so bist du mein Volk, wie dein Volk, meine Pferde, wie deine Pferde. Vers 8 heißt es dann, welchen Weg sollen wir denn hinaufziehen? Und er sagte, der Weg durch die Wüste Edom. So zogen hin der König von Israel, der König von Juda und der König von Edom. Und als sie 7 Tagesreisen weit gezogen waren, hatte das Heer und das Vieh, das bei ihnen war, kein Wasser mehr. Da sprach der König von Israel, o weh! Der Herr hat diese 3 Könige hergerufen, um sie in die Hand der Moabiter zu geben. Die hatten also ein Problem jetzt. Die hatten ein Problem, dass die da in der Wüste gesteckt sind und kein Wasser mehr hatten. Und zwar war es ihnen klar vom Herrn, dass sie gegen Moab in den Krieg ziehen sollten. Und deswegen sollten wir uns das vielleicht mal anschauen. Hier ist Israel. Hier ist das Königreich Juda, damals war ja das gespalten in Nord- und Südreich. Hier unten ist Edom und das ist Moab, gegen das sie in den Krieg gezogen sind. Ja, diese 3 Völker sind gegen Moab da in den Krieg gezogen. Und sie sind jetzt irgendwo hier in der Wüste von Edom, wo sie feststecken. Ja. Das nördliche Königreich Israel, das südliche Juda und Edom, das noch ein bisschen südlicher war. Da ziehen sie durch die Wüste und dann haben sie das Problem, sie sind kurz vorm Verdursten und plötzlich fragen sie sich, was soll denn das? Wir sollen doch hier jetzt Krieg führen und jetzt verdursten wir hier in der Wüste. Und dann lesen wir weiter in Abvers 11. Da heißt es, Josaphat aber sprach, ist denn kein Prophet des Herrn hier, dass wir den Herrn durch ihn befragen? Da antwortete einer unter den Knechten des Königs von Israel und sprach, hier ist Elisa, der Sohn Schaphats, der Elia Wasser auf die Hände goss. Übrigens, dieser Begriff Wasser auf die Hände gießen ist eine Redensweise für das, dass Elisa der Diener von Elia gewesen ist. Also der Diener hat dem Elia damals immer die Hände gewaschen, indem er Wasser über die Hände gegossen hat. Deswegen diese Redensart. Das bedeutet, dass Elisa der Diener von Elia gewesen ist. Josaphat sprach, des Herrn Wort ist bei ihm. So zogen sie zu ihm hinab. der König von Israel, und Josaphat und der König von Edom. Doch Elisa war abweisend. Warum kommst du denn zu mir, König von Israel? Ich habe nichts mit dir zu schaffen. Geh doch zu den Propheten, die dein Vater und deine Mutter angeheuert haben. Joram erwiderte, meine Propheten können nichts dafür. In diesem Falle hat uns der Herr gelockt, um uns dem König von Moab auszuliefern. Vers 14 heißt, da lenkte Elisa ein, nur weil auch König Josaphat von Juda hier ist, gebe ich dir eine Antwort. Wäre er nicht da, dann würde ich dich nicht einmal ansehen und geschweige denn irgendwas für dich tun. Das schwöre ich bei dem Herrn, dem allmächtigen Gott, dem ich diene. Also krasse Antwort, da stehen drei Könige vor ihm. Elisa hat das Rückgrat hinzustehen und zu sagen, geh doch du zu deinen eigenen Propheten. Warum kommst du zu mir? Wenn dieser eine König nicht da wäre, würde ich mit euch allen überhaupt nichts zu tun haben wollen. Stell euch das mal vor. So tough ist der gewesen. Erstmal hier diesen König Joram in den Senkel zu stellen. Und das hat was damit zu tun, was ich am Anfang gesagt habe. Beim König Joram war Gott nicht an erster Stelle gewesen. Er hatte andere Götter, vor denen er nicht lassen wollte. Und deswegen reagiert Elisa da auch so ganz konkret, dass er sagt, solange du mit diesen anderen Göttern da was zu tun hast, solange du von dieser Sünde nicht lassen willst, will ich auch mit dir nichts zu tun haben. Witzigerweise kommt dann ein Vers, wo ich echt schmunzeln musste, was Elisa dann sagt. Dann sagt er nämlich in Vers 15, jetzt hol mal erstmal ein bisschen Musik rein und dann kommt die Hand des Herrn. Da heißt nämlich, so bringt mir nun den Spielemann. Und als der Spielmann auf den Saiten spielte, kam die Hand des Herrn auf Elisa und er sprach, so spricht der Herr. Also, Musik kommt. Während der Musik kommt die Hand des Herrn auf Elisa und es heißt, so spricht der Herr. Und jetzt möchte ich euch mal klar machen, jedes Mal, wenn in der Bibel steht, so spricht der Herr, dann kommt Gottes Wort. Dann spricht Gott. Das ist nicht Menschenwort, was jetzt kommt. Und es heißt hier, sei dir bewusst, es spricht der Herr. So spricht der Herr, was sagt der Herr denn? Sie sind in der Wüste in einem Tal, wo es total trocken ist. Und da sagt Gott dann, macht hier und da Grube an Grube in diesem Tal. Denn so spricht der Herr, ihr werdet weder Wind noch Regen sehen, dennoch soll das Tal voll Wasser werden, dass ihr und euer Herr und euer Vieh trinken könnt. Und ich finde, das ist doch faszinierend. Da sind die Israeliten in dem Tal und wo sie fast verdursten. Und dann sagt der Herr, grabt ein paar Gruben. Und wenn ihr die Gruben grabt, dann werde ich die Gruben mit Wasser füllen. Es wird zwar nicht regnen und du wirst auch keine Wolke sehen, aber ich werde die Gruben mit Wasser füllen. Wisst ihr, die Bibel ist kein Märchenbuch. Die Bibel ist ein Geschichtsbuch. Und in diesem Buch, da müssen wir uns vorstellen, diese Moabiter, die stehen auf einer Anhöhe und sehen auf dieses Tal hinab und sehen dort, wie die Israeliten fast am Verdursten sind. Und jetzt fangen die an, in der trockenen Wüste Grube an Grube zu schaufeln. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie denken, die schaufeln sich jetzt ihr eigenes Grab, die wollen nicht einfach nur so verrecken, sondern die wollen dann in so einem Loch liegen. Oder die Sonne hat denen so sehr zugesetzt, dass die jetzt einen Dachschaden haben und verrückte Dinge da unten tun. Und zwar Dinge, wozu sie sowieso schon keine Kraft mehr hatten. Wer mal eine Zeit lang nicht getrunken hat, weiß, wie schnell man kraftlos wird. Also objektiv betrachtet muss man doch sagen, da ist keine Hoffnung, dass die überleben. Da ist nicht mal eine Wolke in Sicht. Und die graben Gruben. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Das erinnert mich an Abraham. In Römer 4, da lesen wir, Abraham war 65 Jahre, als er aus Ur berufen wurde. Und Gott hatte ihm gesagt, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie das Sand am Meer und die Sterne am Himmel. Abraham war 100 Jahre alt und hatte noch immer keinen Sohn mit Sarah. Aber Gott hat es ihm versprochen. Da sagt er im Vers 16, darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade gehe, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher sei. Nicht allein der vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Warum ist unser Abraham unser Vater im Glauben? In Vers 18 steht's, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen werde, nach dem, was gesagt ist. So soll deine Nachkommenschaft sein. Gegen Hoffnung auf Hoffnung glauben. Habt ihr das schon mal gelesen? Ist euch das schon mal bewusst geworden? Gegen Hoffnung auf Hoffnung glauben. Das ist keine schlechte Grammatik. Wie kann ich gegen Hoffnung hoffen? Als Abraham Sarah gesehen hat, hat er gesagt, Mädchen, du siehst nicht mehr so gut aus. Du bist jetzt 90. Mit dir kann ich keine Kinder mehr machen. Deine besten Zeiten sind vorbei. Und da sagt Sarah, und wenn ich dich anschaue, Abraham, ich glaube, mit 100 geht da erst recht nichts mehr. Auch bei dir. Ich glaube nicht, dass du noch Hoffnung haben kannst, dass wir Großkinder haben werden. Aber gegen die Hoffnung haben sie gehofft. Objektiv war da nichts mehr da, was dir Hoffnung geben könnte. Aber sie haben dagegen gehofft. Und wisst ihr, was das ist? Das ist Glaube. Gegen Hoffnung zu hoffen, ist Glaube. Und sie wussten, wenn sie ein Kind bekommen sollten, dann hat das nichts mit unserer Fähigkeit zu tun. Das ist ein übernatürliches Einschreiten Gottes in unserem Leben. Und darum wurde Abraham der Vater des Glaubens. In Hebräer 11, Vers 1 steht, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das ist Glaube. Wenn du nur an die Dinge glaubst, die man sieht, dann ist das kein Glaube. Wenn du nur auf Dinge hoffst, die eventuell menschenmöglich sind, dann ist das kein Glaube. Das ist vielleicht ganz gut, aber nicht der Glaube im biblischen Sinne. Hier die Israeliten in der Wüste, da war keine Hoffnung. Und sie haben gegen Hoffnung, kurz vorm Verdursten, haben sie angefangen, Gruben zu graben. Und objektiv haben sie sogar ihre Situation noch eher verschlechtert. Sie hätten ja auch immer irgendwo sich Schatten suchen können und da ausspannen. Aber wisst ihr, was die Lektion ist? Die Lektion ist, ich erwarte die Lösung für dein Dilemma nicht auf menschlich verständlicher Ebene, sondern ich erwarte die Lösung deines Dilemmas auf Gottes Weise. Jetzt frage ich dich, bist du in deinem Leben in einem Dilemma? Vielleicht in deinem Beruf? Vielleicht in deiner Beziehung? In deiner Gesundheit? Wo auch immer erwartest du Erlösung? Menschlich mögliche Dinge oder erwartest du darüber hinaus gegen Hoffnung, dass Gott einschreitet in deinem Leben? Denn das alleine wäre Glauben. Wenn du Christ bist, dann hast du Gott zur Verfügung, der das Universum gemacht hat. Und er kann weit darüber hinaus wirken. Das heißt nicht, dass Gott immer übernatürlich wirkt. Denn Gott hat ja auch zum Beispiel die Gesetze gegeben, zum Beispiel Schwerkraft. Das hat ja Gott gemacht. Ja? Ich will aber auch nicht missverstanden werden, dass wenn man von der Krankheit nicht geheilt wird, dass man dann denkt, du glaubst ja nicht genug. Bitte versteht mich da richtig. So einfach ist es auch wieder nicht. Aber ich will es mal ganz praktisch machen. Wie geht's dir denn in deiner Ehe? Hoffnungslos? Die Ehe von deinen Freunden? Hoffnungslos? Denkst du immer nur nach, wie man es auf menschliche Art und Weise lösen könnte? Oder gräbst du eine Grube? Oder erwartest du die Lösung von Gott? Wie geht's in deinem Single-Dasein? 21 und noch nicht verheiratet? Ich weiß, es ist ein schwieriges Thema, aber wie erwartest du die Lösung für dein Dilemma? Auf menschliche und verständliche Weise oder erwartest du, dass Gott eingreift? Kannst du das glauben oder ist es schon so weit weg, dass man schon gar nicht mehr dran glauben kann? Oder wie geht es dir mit deiner Gesundheit? Vielleicht ein Problem, das nicht jeder sieht. Kannst du noch ein Wunder erwarten oder ist das schon raus aus deinem Glaubensleben? Wenn du in deinem Leben gerade in der Wüste steckst, dann habe ich dir einen guten Vorschlag. Grab eine Grube. Grube an Grube haben wir gelesen. Erwarte die Lösung nicht von Lehrbüchern oder von der Psychologie. So hilfreich sie vielleicht ist, da wo die Psychologie hilfreich ist, da hat sie es von der Bibel geklaut. Die wissen es bloß nicht. In Markus 9, da gibt es eine interessante Begebenheit. Jesus ist am Berg der Verklärung und kommt dann da runter von dem Berg. Und da war ein Vater mit einem dämonenbesessenen Jungen. Und da kommen sie in eine interessante Unterhaltung rein. Da heißt es nämlich, ab Vers 14, und als sie zu den übrigen Jüngern kamen, sahen sie eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die ganze Volksmenge ihn sah, erstaunte sie sehr und sie liefen herbei und begrüßten ihn. Und er fragte sie, worüber streitet ihr denn? Also Jesus fragt sie, worüber streitet ihr denn? Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten. Und sie konnten es nicht. Also, die Jünger versuchten, diesen Dämon auszutreiben und konnten es nicht. Und was sagt Jesus? Es ist immer interessant, was Jesus dazu sagt. Ab Vers 19, er aber antwortete ihnen und spricht, ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm, und als der Geist ihn sah, zerrte er ihn sogleich, und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Er aber sagte, von Kindheit an. Und oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Und jetzt hör gut zu. Aber wenn du etwas kannst, so hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus, wenn du etwas kannst, dann hilf uns. Und was sagt Jesus? Jesus sagt in Vers 23, Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst? Fragezeichen. Also Jesus fragt zurück, wenn ich das können könnte? Dem Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Geht's uns nicht manchmal auch so, dass wir Jesus nicht wirklich zutrauen, unser Single-Sein, unsere Ehe, unseren Beruf, unsere Gesundheit, wirklich zu lösen? Wir sagen, Jesus, falls du was kannst, dann hilf uns. Aber in Wirklichkeit vertraue ich dir nicht so ganz. Und Jesus sagt, wie meinst du das, wenn ich etwas kann? Ich finde es super interessant, dass Jesus diese Rückfrage stellt. Wie meinst du das? Ich könnte etwas, vielleicht nicht. Wisst ihr, die Weisheit der Welt ist oftmals das größte Hindernis, dass wir uns Gott voll hingeben. Wir glauben, umso mehr wir über Psychologie wissen, können diese zwischenmenschliche Beziehungen in unserem Leben gelingen. Je mehr Einsicht wir haben, desto besser läuft alles zwischen uns. Und das stimmt alles gar nicht. Wenn das so wäre, dann müsste jeder Professor der Psychologie eine super Ehe haben. Stimmt aber nicht. Jeder Pädagoge müsste die besterzogensten Kinder haben. Stimmt aber auch nicht. Bin froh, dass der Erik nicht da ist. Weil es nur auf Menschenweisheit gegründet ist und nicht auf die Weisheit Gottes. Wir wollen immer mehr Einsicht, wir wollen immer mehr Licht haben. Goethe hat es schon gesagt, immer mehr Licht. Und wisst ihr, was wir wirklich brauchen? Was wir wirklich brauchen, ist nicht mehr Licht, sondern wir brauchen weniger Licht und mehr Vertrauen. Und bevor jetzt die Ersten sagen, das ist ja voll unbiblisch, was der da vorne sagt, will ich es euch beweisen, denn diese Aussage kommt direkt aus der Bibel. Schlagt mal Jesaja 42, Vers 16 auf. Wenn du etwas diese Woche zum Beten haben möchtest, dann bete mal um weniger Licht. Denn in Vers 16, da heißt es, in Kapitel 42, Vers 16, und ich will die Blinden auf einem Weg gehen lassen, den sie nicht kennen, auf Pfaden, die sie nicht kennen, will ich sie schreiten lassen. Die Finsternis vor ihnen will ich zum Licht machen und das Holprige zur Ebene. Das sind die Dinge, die ich tun und von denen ich nicht ablassen werde. Wisst ihr, um zum Licht zu gelangen, um ein Leben in der Fülle zu leben, braucht es erstmal weniger Licht und mehr Vertrauen auf Jesus. Und wir müssen das praktizieren. Wir müssen nicht immer nur sagen, ich muss mehr wissen, ich brauche mehr Einsicht. Sondern ich muss erst einmal mich auf Gott verlassen können. Und in Johannes 9, Vers 39, da hat Jesus was ganz Interessantes gesagt in so einer angeregten Unterhaltung wieder mal mit den Pharisäern. Ich lese euch das mal kurz vor. Und Jesus sprach, zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sprachen zu ihm, sind denn auch wir blind? Also die Pharisäer, die ja so gelehrt und so viel Einsicht ja immer gehabt haben, echauffieren sich plötzlich und sagen, sind wir denn auch blind? Und Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber sagt ihr, wir sehen doch, daher bleibt eure Sünde. Jene Menschen, die immer sagen, ich habe genug Einsicht, ich verstehe genug, ich brauche mehr Licht. Was sagt denn die Welt heutzutage? Gebt uns mehr Zeit, dann werden wir dieses Problem noch mit irgendeiner neuen Technik lösen können. Gebt uns noch ein paar Jahre, dann werden wir dafür eine neue Technik entwickelt haben oder ein neues Mittel gegen AIDS gefunden haben. Gebt uns nur noch ein paar Jahre, dann haben wir auch dies und das rausgefunden. Mehr Einsicht, mehr Wissen, mehr Licht. Und Jesus sagt, wenn ihr nur erkennen würdet, dass ihr blind seid, dass ihr hilflos seid, Sobald ihr erkennen würdet, dass ihr hilflos seid, würde ich euch helfen. Nun aber, da ihr glaubt, dass ihr alles seht, dass ihr alles erkennt, dass ihr alles wisst, so kann ich euch nicht helfen. Das Evangelium ist für die Toren in dieser Welt, nicht für die Weisen. In 1. Korinther 1, Vers 18 heißt es, das Wort vom Kreuz ist eine Dummheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir errettet werden, ist es eine Gotteskraft. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit für die, die verloren gehen. Aber wenn du errettet bist, dann ist es dir die Weisheit Gottes. Und das ist ein Geschenk Gottes, das er dir offenbart. Jetzt noch ein Gedanke zum Abschluss. In 2. Könige 3, wenn wir zurückgehen zum Text, da heißt es, so spricht der Herr, macht in diesem Tal Grube an Grube. Denn so spricht der Herr, ihr werdet keinen Wind sehen und keinen Regen sehen. Und doch wird sicher dieses Tal mit Wasser füllen, sodass ihr trinken könnt. Und ihr werdet eure Herden und euer Vieh dann tränken. Und dann, das ist so schön, in Vers 18, da heißt es dann, und das ist noch zu gering in den Augen des Herrn. Er wird euch Moab in eure Hand geben. Wisst ihr, was so schön daran ist? Gott rettet dich nicht nur, sondern er gibt dir auch noch ein erfülltes Leben. Nur die Rettung, also nur das Wasser, das ist zu gering in den Augen Gottes. Du wirst auch noch Moab besiegen. Und wisst ihr, Gott kann nicht nur deine Ehe retten, er kann sie auch noch schön machen. Gott wird dir helfen und dich danach auch noch segnen. Wisst ihr, Gott gibt immer. Erwartest du das? Oder erwarten wir immer gerade so diese überlebensnotwendigen Sachen? Sieh, Gott sagt, das ist mir zu gering, ich will dir noch mehr geben. Erwarten wir das noch? In unseren eingefahrenen Ehen. Erwarten wir noch, dass es besser werden kann? Oder haben wir schon abgeschlossen damit? Wo nur noch nach menschlichem Sinn Trennung oder Scheidung gesprochen und geraten wird? Wie ist es in unserer Gemeinde? Wenn wir dafür beten, dass wir wachsen und Menschen hierher finden und zum Glauben kommen sollen. Trauen wir Gott sowas zu? Erwarten wir das von Gott, dass er uns so segnen wird. Ich habe zwar gesagt, wir kommen schon zum Schluss, aber ich habe jetzt nochmal einen Schlussgedanken. Und jetzt heißt es ab Vers 20, und es geschah am Morgen zu der Zeit, da man das Speiseopfer opferte, siehe, da kam Wasser. Woher? Aus der Richtung von Edom kam das Wasser. Und wisst ihr, was Edom heißt? Edom heißt übersetzt, Jonathan, rot, also die Farbe rot. Oh, Jonathan. Und das Land füllte sich mit Wasser. Und als sie sich früh am Morgen aufmachten, und die Sonne über dem Wasser aufging, da sahen die Moabiter das Wasser gegenüber rot wie Blut. Wovon können wir alles erwarten? Von Jesus Christus können wir alles erwarten. Wir erwarten nicht von der Weisheit dieser Welt. Wisst ihr, dieses Bild, diese Verse, das ist wie so eine Prophetie, die Gott da schon gibt. Wo er voraussagt, ich werde euer Dilemma lösen, übernatürlich, durch das Blut meines Sohnes. Das ist die Lösung unseres Problems. Jesus Christus selbst. Das ist die Liebesgeschichte in unserer Bibel, geschrieben in Blut vor 2000 Jahren. Auf einem Hügel in Judäa. Erwartest du es von ihm und es wird dein Leben bestimmen. Es wird sich ab hier herauskristallisieren, ob du nur ein Bewunderer oder ein Nachfolger Christi bist. Bewunderer von Jesus findet man viele. Aber wahre Nachfolger, die zeichnen sich aus. Darunter auch, auf was sie hoffen, selbst wenn es nichts mehr zu hoffen gibt. Bewunderer geben vorher schon auf. Nachfolger glauben, auch wenn sie nicht sehen. Bewunderer, die halten sich an die Weisheiten dieser Welt. Nachfolger, die graben Gruben an Gruben und wissen, Gott wird diese Gruben füllen. Und heute will ich ein bisschen anders enden, als ich bisher immer ende. Ich denke, die restlichen 90 Sekunden helfen uns nochmals klar zu werden, wo wir stehen wollen. Ich möchte jetzt bitten, dass wir zum Abschluss noch einen Film uns anschauen. Und dann bitte ich Heinz zum Beten nachher vor. Okay.